Ich wünsche allen ein gesegnetes neues Jahr. Aber das Wort Jahr kann man ja unterschiedlich schreiben. Ja, ein Jahr, nicht ein Jahr, ein Jahr. Ja zu Gott, zu seinen Wegen, na, ein Ja zu mir selbst, zu anderen, nicht ein Nein. Unser Leben ist so erfüllt von Neins. Ein gesegnetes neues Ja. So, es ist so toll, wie ordnungsliebend manche Menschen sind. Der Alfred hat mich schon gefragt und der Gunther, ob die Stange, die hier liegt, ob die da liegen muss, ob die einer vergessen hätte wegzuräumen. Nein, das sind meine Utensilien. Ihr habt ja schon von einigen Straßenaktionen gehört, die ich immer wieder in unterschiedlichen Orten durchführe. Unter anderem stehe ich mit diesem Schild, ich weiß nicht, ob man das Schild nennen kann, diesen Hinweis in der Fußgängerzone. Und hier vorne habe ich einen kleinen Hocker mit einem Fernglas. Und das habe ich sehr klein geschrieben. Dann kommen Leute, sagen, oh, das haben sie aber klein geschrieben. Sag ich, sie können gerne mein Fernglas nehmen. Dann gibt es Leute, die sagen, können sie es mir nicht so sagen? Sag ich, könnte ich schon, aber dann wäre der Gag weg. Und dann gehen manche Leute weg, sagen, haben sie Pech gehabt. Sag ich, ich weiß ja, was drauf ist, sie haben Pech gehabt. Und ich war vor einiger Zeit in Flensburg auf dem Fischmarkt, war im November. Und es war sehr kalt und also eine ganz edle Dame, so eine reiche Tante mit einem Pelzmantel und sonst was, stand dann breitbeinig vor mir mit dem, na, und hat gelesen mit dem Schild. Ihr könnt es nicht lesen, was steht, ne? Genau, mit Fernglas. Meinst du es? Mal gucken, ob sie es hinkriegt. So. Der Kameras hat. Ist dir ein Trieb 3,5? Okay, ich verrat's euch. Da steht drauf, Gott ist nicht oben. Das ist alles. Und sagt er, ist er unten? Das ist eine gute Frage. Ist er oben oder unten? Sag ich, ja, Sie stehen doch da. Nur erzählen Sie mir mal, wo Gott ist. Sag ich, ja, das ist eine schwierige Frage. Stellen Sie mal vor, mir helfen immer Bilder, sage ich. Habe ich zu der Frau gesagt, stellen Sie vor, mein Leben ist ein Haus. Und Gott kommt an die Tür, klopft an und sagt, darf ich mal rein? Sag ich, ja, darfst rein. Gott kommt in mein Haus, in mein Leben. Und dann sagt, hier ist aber dreckig. Sag ich, ja, nu, hier wird auch gearbeitet. Wo gearbeitet wird, ist Dreck. Sagt er, darf ich hier aufräumen? Sag ich, darfst aufräumen. Gott räumt auf in meiner Wohnung. Sagt er, was hat sie hier für ein Zimmer? Sag ich, das ist meine Küche. Sagt er, darf ich da aufräumen? Sag ich, ja, da darfst du aufräumen. Gott räumt auf in meiner Küche. Ob ich mich gesund ernähre, was ich für Lebensmittel zu mir nehme und vieles andere. Gott sagt, hast du noch andere Zimmer? Sag ich, ja, hier schräg ist mein Wohnzimmer. Sagt, darf ich da aufräumen? Sag ich, darfst du aufräumen. Gott räumt auf in meinem Wohnzimmer. Ob ich gastfreundlich bin, ob ich mit welchem Film ich mich befasse, wie ich meine Freizeit verbringe. Gott sagt, hast du noch andere Zimmer? Sag ich, oben ist mein Schlafzimmer. Sag ich, darf ich da aufräumen? Sag ich, nee. Sagt Gott, warum nicht? Ja, weißt du Gott, ich bin christlich sexuell verklemmt erzogen worden. Das irgendwie die Sexualität kriege ich unter die Füße. Lass mal, unten war schon gut. Da sagt Gott, pass mal auf, ich räume jetzt auf. Gott krempelt die Arme hoch, bricht in mein Schlafzimmer ein, sagt, jetzt wird deine Sexualität aufgeräumt. Sag ich zu der Frau, macht er leider nicht. Der bleibt vor der Tür stehen und sagt, du hast Pech gehabt. Ich zwinge mich nicht rein in dein Schlafzimmer. Da, wo du mich nicht reinlässt, gehe ich nicht rein. Und dann sage ich zu der Frau, wo ist denn Gott in dem Fall? Ist er oben oder unten? Ob Gott oben ist, das entscheide ich. Ob er unten ist, das entscheide ich. Nicht Gott entscheidet, wo er bei mir ist, sondern ich entscheide, wo Gott ist. Jetzt muss ich das mal wegräumen. Jetzt kommen gleich noch andere Sachen. Ob Gott oben ist in meinem Kopf und darf mitreden und darf mitentscheiden, wie ich denke, das entscheide ich, ob ich Gott in mein Denken reinlasse. Ob Gott unten in meinen Füßen ist und mit mir dahin gehen kann, wo er mich haben will, das entscheide ich. Zu meinen Nachbarn, ne, den ich durch mein Verhalten so geärgert habe, oder zu älteren Menschen, die meine Hilfe brauchen. Ich entscheide, wo Gott ist. Ist Gott in meinem Portemonnaie? Gut, ist ein bisschen eng für Gott, aber das ist ja sein Problem. Das kriegt er irgendwie schon hin. Darf Gott bei meinen Kaufentscheidungen mithelfen? Was ich einkaufe? Wie viel ich einkaufe? Was ich von meinem Einkäufen an Wert zu mir nehme? Sind das nur Hemden und Hosen oder steckt da mehr dahinter? Darf Gott in meinem Auto sitzen? Sitzt Gott in meinem Auto? Am Steuer? Meine grundsätzliche Frage ist, bin ich in meinem Umgang, im Denken und im Handeln eine Fortsetzung meiner Eltern? Oder ist da was Neues entstanden im Laufe der Jahre, seitdem ich ein Ja für Jesus gefunden habe? Siehe, ich mache alles neu. Hat sich der Umgang mit Geld bei mir verändert? Ihr habt einen 500-Euro-Schein, der noch nicht gesehen hat. Oder einen Dollarschein, die sind jetzt größer wegen Trump, dass sein Bild jetzt ordentlich drauf passt. Ne? Aber auch noch ein paar andere Scheine, könnt ihr gerne mal gucken. Hat sich mein Umgang mit Geld verändert, seitdem ich Christ bin? Oder bin ich immer noch so geizig? Denke ich immer nur noch an mich bei Geld oder lasse ich andere, die am Verhungern sind oder anderweitig auf Geld angewiesen sind, finanzielle Hilfe angewiesen sind, Anteil nehmen beim Geld? Hat sich mein Verhältnis zum Thema Zeit verändert? Ja, mein Terminkalender ist noch leer, da auf der einen Seite. Wie viel Zeit nehme ich mir für meine Kinder, für meinen Partner? Wie viel Zeit nehme ich mir fürs Fernsehen, für einen Computer, für Handys? Wie viel Zeit nehme ich mir für das Lesen in der Bibel? Nehme ich mir überhaupt Zeit dafür? Oder reichen die Losungen? Die Losungen sind ja eine Hilfe, aber finde ich auch ziemlich verführerisch. Hat man so im Schnellverfahren, na, das ist so Sandwich-Bibel lesen. Ne? Siehe, ich mache alles neu. Auch die Zeit möchte Jesus neu machen. Hat sich mein Fahrstil geändert, seitdem ich Christ bin? Siehe. Interessant, das Wort siehe am Anfang steht. Siehe, das kann ich beobachten, das kann ich wahrnehmen. Nicht, das findet im Herzen statt, individuell, sondern kann man sehen und beobachten, was Gott an uns erneuert hat? Gisela Brandt, leider vor einigen Jahren gestorben. Bei der konnte man das am Bücherregal erkennen, dass Gott bei ihr alles neu gemacht hat. Sie hat etliche Bücher weggeschmissen, die aus dem esoterischen Bereich kamen. Und das waren nicht wenige. Also auch ihr Bücherregal hat Gott neu gemacht. Was hat Gott bei mir neu gemacht? Als ich mich mit 14 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden habe, habe ich sofort mit einer Jungschargruppe begonnen, hier in meinem Preis. Es hat mir Spaß gemacht, den Kindern bei Mutproben Angst einzujagen. Mutproben, das ist was Tolles. Aber manche Mutproben waren sehr grenzwertig. Bei einem Zeltlager im Feckerhagen, da war ich gerade ein Jahr Christ, mit 17 Jahren, habe ich ein Kind eine Nacht lang entführen lassen von einem fremden Menschen, von einem fremden Mann, den ich natürlich kannte, aber das Kind nicht. Sehr grenzwertig. Siehe, ich mache alles neu. Gott macht auch Mutproben neu. Meine Mutproben hat er neu gemacht. Bei den Ferienspielen, 15 Jahre später, sind Kinder freiwillig, ohne Druck, mit kurzen Hosen und T-Shirts durch hohe Brennnesselfelder gegangen und haben jede Menge Erfolgserlebnisse. Gott hat aus einem Egomanen, was mir Spaß macht, einen Menschen gemacht, der ganz neu Empathie lernen musste. Was fühlen die Kinder? Was tut ihnen gut? Nicht, was macht mir Spaß, Kindern Angst einzujagen. Aus Angst und Entmutigung hat Gott Ermutigung und Selbstbewusstsein entstehen lassen, ganz neu. Siehe, ich mache alles neu, selbst Mutproben. Gott hat meine Worte erneuert. Er hat mich vom Lügen befreit und zur Wahrheit geführt. Und was habe ich früher gelogen? Ihr kennt das alles nicht. Hannah auch nicht mehr. Er hat mich vom Dieb zur Ehrlichkeit gebracht. Mein erster Gang, bevor ich in die Schule gegangen bin, ich bin immer in den Kiosk gegangen, habe Mickey Maus Hefte geklaut und Kaugummis geklaut und habe die in der Klasse verschenkt. Ich wollte damit Freunde kaufen, weil ich keinen hatte, weil keiner mein Freund sein wollte. Als ich Christ wurde, habe ich eine Lehre bei Karl & Co. begonnen, als Großhandelskaufmann, und habe die ersten 2 Jahre als Christ noch geklaut. Lampen, Toaster, Rasierapparate. Es hat 3 Jahre gebraucht, bis ich vom Diebstahl frei wurde. Und es hat 7 Jahre gebraucht, bis ich das alles wieder in Ordnung bringen konnte oder musste. Gott hat mein Verhältnis zu meiner Mutter erneuert. Meine Schwester und ich wurden nie getröstet und in den Arm genommen. Wir haben viel Gewalt erfahren. Es hat Jahre gebraucht, aber ich habe ihr vergeben. Ich habe lernen können oder müssen, sie zu lieben und zu achten, bis ins hohe Alter. Und sie ist im Alter nicht sympathischer geworden, seitdem ich sie geliebt habe und geachtet habe. Diese Liebe und Achtung konnte ich nicht produzieren und hervorzaubern, aber Gott hat im Laufe der Jahre das in mir wachsen lassen. Das war ein langer Prozess. Gott liebt Heilungsprozesse. Das fing ja am Kreuz an dem Prozess mit Jesus. Da zeigt er, wie sehr er uns liebt, dass er sogar für uns stirbt. 20 Jahre habe ich gebraucht, um Gottes neue Einstellung zum Thema Zeit zu verstehen und zu akzeptieren. Was habe ich Hannah früher Druck und Stress gemacht? Viele lieblose Diskussionen um meine und ihre Zeitvorstellung. Jeder Gottesdienst fing mit Stress an zu Hause, weil sie langsamer ist, andere Zeitvorstellungen hatte als ich. Und ich war heftig. Mit Druck wurde mir Zeit eingebläut. Meine Mutter hat immer gesagt, warum habe ich 8:30 oder 9:30 gesagt? Warum bist du? Und Zeit war für mich, ich musste immer pünktlich sein. Und jetzt heirate ich eine Frau, die sagt, ach, Zeit, oh, tralala. Jetzt lachen wir drüber, aber 20 Jahre haben wir uns gestritten, ganz oft. Und Gott hat das im Laufe von Jahrzehnten verändert. Meine Einstellung zur Sexualität hat sich verändert. Ich bin körperfeindlich erzogen worden. Sex hätte sich Gott sparen können. Es gibt Wichtigeres als Sex. Frei nach dem Motto, da stehe ich drüber. Die mehr oder weniger unausgesprochene Maßgabe war, über Sexualität spricht man nicht, das macht man höchstens notgedrungen, wenn es nicht anders geht. Erst als wir mit unseren völlig unterschiedlichen Erwartungen an eheliche Erotik an unsere Grenzen stießen, mussten wir entscheiden, ob wir das Risiko auf uns nehmen wollten, dass die Beziehung daran zerbricht, oder ob wir das Gespräch aufnehmen wollten. Wir hatten mehr als 20 Jahre damit zu tun, weil wir beide, jeder auf eine eigene Art, von unseren Elternhäusern geprägt waren. Ich habe lernen müssen, die Erwartungen und das Bedürfnis nach Nähe und Sexualität von Hannah ernst zu nehmen. Mir war das nicht so wichtig, aber ihr. Und diese Neuanstellung zur Erotik hat 20 Jahre gebraucht. Siehe, ich mache alles neu. Es hat 60 Jahre gebraucht, um eine neue Gelassenheit und finanzielle Großzügigkeit einzuüben. In der Corona-Zeit waren wir schlagartig arbeitslos, ohne Terminanfragen. Und durch die finanzielle Großzügigkeit vieler Menschen, auch vieler fremder Leute, die wir gar nicht kannten, haben wir überlebt. Und diesen Umstand hat Gott benutzt und mich nochmal in die Schule geschickt. Ich habe ganz neu lernen müssen, selber mit anderen finanziell großzügig umzugehen. Das habe ich nicht von zu Hause gelernt, mitbekommen. Dort habe ich Genauigkeit, Pünktlichkeit, Korrektheit und Sparsamkeit verinnerlicht. Oft eingebrannt und eingebläut mit Gewalt, Schlägen und Lautstärke. Mit Gott muss man Geduld haben. Das alles habe ich mit 60 erst lernen müssen. Ich habe bei Wikipedia mal gesucht, wie man verrostete Schrauben locker machen kann. Es gibt da so spezielle Fachdosen, ne? Vielleicht schon mal mitbekommen. Ja, Abrazzo? Rostlöser. Genau. Und da habe ich mal geguckt, was da steht bei Wikipedia, um verrostete Schrauben locker zu bekommen. Um Rost einzuweichen, verwenden Sie Hausmittel wie eine Mischung aus Essig und Salz, legen den Rost in Cola ein und nutzen feuchtes Zeitungspapier. Lassen Sie die Mittel je nach Stärke des Rostes mehrere Stunden bis über Nacht einwirken. Das ist der entscheidende Satz. Damit die Säuren und Chemikalien den Rost lösen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Hemden und für Hosen. Nicht mit Rostlöser, nicht, dass er da falsche Hinweise bekommt, ne? Da gibt's andere Lösungsmittel. Manches von unseren Verhaltensweisen, unserem Denken und Handeln, hat sich in Jahrzehnten so festgefahren und verstärkt, dass es nicht durch Knopfdruck erneuert werden kann. Auch nicht durch ein kurzes Gebet und ein kurzes Seelsorgegespräch. In etlichen Punkten brauchte ich jede Menge Impulse, jede Menge Impulse. Immer wieder neu Gebet, immer wieder neu Gespräch, immer wieder neu Beichte, immer wieder neu Vergebung, immer wieder neu Korrektur beim Lesen der Bibel. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder neu, Step by Step, bis sich was löst. Auch heute noch. Unser Verhältnis zu uns selbst, unsere Empfindlichkeit, unser Stolz, unser Jähzorn, unsere Minderwertigkeitsgefühle, unsere Überheblichkeit sind so tief in uns verankert und im Lauf der Zeit so verrostet, dass es manchmal lange braucht, bis sich was in unserem Denken, in unserem Reden und dann auch in unserem Handeln löst. Unsere Aufgabe und Herausforderung ist immer wieder neu, mit dem Herzensrost zu Gott zu kommen, den Heiligen Geist um Hilfe zu bitten, uns zu verändern. Wenn du Gottes neue Wege kontinuierlich, aber ohne Stress, in aller Gelassenheit, ohne Verbissenheit trainierst, konsequent, aber ohne Krampf einübst, bekommst du eine neue Einstellung zum Leben. Dann macht Gott alles neu. Du erwartest nach und nach immer mehr bis alles nur noch von Gott. Nicht vom Wetter, nicht vom Urlaub, nicht vom Finanzamt, nicht von deinem Partner oder von deinen Kindern, auch nicht von dir selbst und deinen Anstrengungen, Neues einzuüben. Wenn du an Gott bleibst, den Heiligen Geist immer wieder bittest, dir durch die Bibel Trost und Korrektur zu geben und dir bei diesem neuen Lebensstil behilflich zu sein, kannst du sicher sein, dass Jesus dir immer wieder vergibt, dir bei jedem Rückschlagen immer wieder aufhilft, bis die Schraube locker ist und du Sünde loslassen kannst, bei Versagen du dich nicht immer selbst anklagen musst und vieles in deinem Leben neu wird. Dabei können Geschwister aus der Gemeinde behilflich sein, dir zur Seite stehen, geistlich Patenschaft übernehmen und dich immer wieder an dein Übungsfeld erinnern. Geh doch mal zu jemandem hin in der Gemeinde hier und bitte um Patenschaft, um Unterstützung, um Erinnerung. Das hilft bei der Qualitätskontrolle. Früher hieß das Gemeindezucht. Oh, das ist brutal, ne? Gemeindezucht. Ne? Blumenzucht ist auch brutal, ne? Pferdezucht, Hundezucht, alles brutal. Oh, die armen Hunde, die armen Blumen. Ne? Ne? Es geht doch darum, das Ziel ist doch, das Potenzial, das Gott uns gegeben hat, das Gott dir gegeben hat, dass das zum Blühen kommt, dass du Früchte trägst und bringst. Nicht du musst etwas Neues schaffen, sondern Gott bewirkt das in dir. Ein neues Reden, einen neuen Fahrstil, einen neuen Umgang mit Verletzungen, wenn du dranbleibst. Lass seine Liebe deine Verkrustungen einweichen, deine Ecken und Kanten, deine Lügen und Selbstanklagen aufbrechen. Bei dem einen muss Gott mehr Ecken und Kanten abschlagen, wie bei mir zum Beispiel. Bei dem anderen weniger. Nicht jeder war oder ist so kaputt, wie ich gewesen bin oder vielleicht noch manchmal bin. Jeder weiß, was ihn am stärksten triggert. Den einen mehr, den anderen weniger. Nimm dir nicht zu viel vor. Fang klein und langsam an, aber konstant. Immer wieder Jesus und den Heiligen Geist erlauben, aufzuräumen, an deinem Herzensrost zu arbeiten. Und du kannst vielleicht heute einen Anfang machen oder eine Fortsetzung machen, Gott zu bitten, bestimmte Dinge in deinem Leben zu lösen.